Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Vormittag auf dem Eis. Willkommen zum Treffpunkt. Mit Schlagzeilen aus den letzten Tagen, wo sich um Eis Thema dreht.
In der Schweiz hat der viele Regen zu massiven Qualitätseinbußen beim Weizen geführt.
Prekären Wetterverhältnisse in vielen Weltgegenden haben der Landwirtschaft zugesetzt, auch dem Getreide und auch in der Schweiz. Die Ernte ist mager. Wer Weizen braucht, muss deshalb tief in die Tasche greifen.
Getreide, insbesondere Weizen, ist so teuer wie seit 22 Monaten nicht mehr.
Preise sind in die Höhe, die Ernte in der Schweiz schlechter als erwartet. Und zu allem anderen schiebt Russland wegen der Dürre einen Riegel beim Weizenexport. Und das als drittgrösster Weizenexporteur der ganzen Welt. Grund genug, sich dem Korn zu widmen, politisch, wirtschaftlich und was es für uns als Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet. Das ist der Treffpunkt mit Ladina Spiess und das bis 11 Uhr. Das ist der Treffpunkt auf DRS 1, Donnerstagvormittag mit der Meldung von der Strasse. Verkehrsinfo DRS von 9.10 Uhr im Tessin auf der A2 in Richtung Gotthard zwischen Melide, Bisone und Lugano Süd, Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Und vom Tessin direkt auf Russland. Nachrichten aus Russland haben sich in den letzten Tagen und Wochen gehäuft. Torf- und Waldbrände waren ein grosses Thema in den Medien. Und der Weizen. Der Weizen, der knapp ist und darum nicht mehr exportiert werden darf. Russland ist der drittgrösste Weizenexporteur weltweit. Muss ich das einmal vorstellen. 97 Millionen Tonnen Weizen haben sie im letzten Jahr geerntet. Und das Jahr rechnet man mit einer Ernteeinbuße von einem ganzen Drittel. Ich bin verbunden mit dem Peter Giesling, einem DRS-Korrespondent in Russland. Guten Morgen, Peter Giesling.
Ja, guten Morgen, Nadine.
Wie ist die aktuelle Lage im Moment? Was wissen Sie über das Problem mit dem Weizen in Russland? Wie sieht es aus?
Also wir haben ein ganz grosses Problem hier mit dem Getreide überhaupt, auch mit Buchweizen. Und wie gesagt, die Ernte wird dieses Jahr etwa nur mindestens ein Drittel kleiner ausfallen als sonst in anderen Jahren. Also man hat 100 Millionen Tonnen können ernten sonst einmal und jetzt erwartet man knapp 60 Millionen Tonnen. Wir haben wahnsinnig heiß gehabt hier zu Russland seit ungefähr Anfangs Juni, Juli. Auch zu Moskau ist zum Teil 40 Grad und wärmer gewesen. Es hat kaum je geregnet und ich bin selber im Juli durch Tatarstan gereist und dort hat man wirklich gesehen, die Weizenfelder, das ist eigentlich ganz dürr gesehen und da hat man ganz klar gesehen, dass es da eigentlich nichts mehr zu ernten gibt. Es sind vor allem Gebiete im Zentralrussland und Südrussland, wo von dieser Dürre, von dieser Hitzeperiode so stark betroffen worden sind, dass jetzt eben die Ernte so knapp ausfallen tut in diesem Jahr.
Und die Bilder, die wir da gesehen haben in der Schweiz von dieser Dürre, ist dann in Zusammenhang mit den Bränden. Also man sieht, dass ganze Wälder brennen, ganze Dorffelder. Sind dann auch die Weizenfelder von diesen Bränden betroffen gewesen?
Zum Teil schon, aber wie gesagt, die sind auch schon ausgedörrt gesehen. Man muss sich vorstellen, das sind ganz grosse Waldgebiete, die immer wieder brennt haben und wo natürlich dann das Feuer hat können übergreifen auf die Weizenkulturen. Das ist, wie gesagt, ganz dürr gewesen, sind die Studen dort gestanden und so ist auch ziemlich viel vernichtet worden. Also das Feuer hat zum Teil auch auf die Felder übergriffen.
Das ist ja kleine Katastrophe, kann man sagen, für Russland, dass jetzt ein Drittel weniger Weizen hat. Das Exportverbot ist jetzt die Folge davon. Was schreiben denn die russischen Zeitungen dazu?
Ja, die sind natürlich sehr regierungsfreundlich, mehrheitlich die Medien, auch das Fernsehen, das Radio und das Exportverbot hat ja die Regierung, hat insbesondere durch Ministerpräsident Putin erlassen. Jetzt, das gilt mal bis Ende Dezember. Kritik hier ist mehrheitlich positiv, aber es hat natürlich auch Kritik gegeben. Es hat geheissen, es gäbe hier Profiteure, die sagen jetzt vielleicht auch, das gibt 3D einfach horten und weil es dann im neuen Jahr dann zu teuren Preisen verkaufen. Es hat auch geheissen, dass die Mehlexporteure beispielsweise, was es zu Russland gibt, die ihre Märkte geöffnet haben, gefördert haben für Afghanistan, Korea, Israel, Thailand und so weiter, dass die Märkte könnten verlieren, wenn sie jetzt nicht mehr können exportieren. Und im Inland selber sind auch die Brotpreise gestiegen um rund 10-20%.
Das merkt man also schon, wenn sie jetzt posten, dass sie mehr zahlen fürs Brot. Das
hat ja, schon ganz eindeutig. Ganz eindeutig.
Der Exportverbot als politische Waffe, der Verdacht wird laut in den USA, Russland will da eben nur ein Kartell aufbauen, der ganze Dürre sei ein Vorwand. Was sagen Sie jetzt als Russland-Korrespondent zu dem Vorwand?
Also ich kann das nicht in Abrede stellen, aber ich glaube es eigentlich nicht, denn die Einkünfte quasi aus dem Getreide, die machen sehr wenig aus, wenn man das vergleicht mit der russischen Öl- und Gasexport. Also allein das Bruttoinlandprodukt aus der Landwirtschaft, das sind 6% und quasi die Einnahmen aus dem Getreideexport, die sind zu klein, als dass Russland das würde in meinen Augen als Waffe einsetzen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das hat der Putin vor allem gemacht, um die Leute im eigenen Land zu beruhigen mit dem Exportverbot. Mhm. Er hat versucht zu zeigen, ich nehme das an die Hand und ihr müsst keine Angst haben, quasi, als es bald kein Brot mehr gibt. Brot ist überhaupt in Russland sehr viel wichtiger als vielleicht in anderen Ländern, vor allem minder bemittelte Leute, von denen gibt es eben viele in Russland, die leben sehr stark eben vor allem von günstigem Brot und vom Tee.
Wie ist die Situation von der Hitze im Moment, Peter Giesling? Was haben wir für Temperaturen zu Moskau?
Überhaupt keine Hitze mehr im Moment. Heute Morgen war es rund 15 Grad hier in Moskau. Und wir haben wirklich einen Temperatursturz gehabt, letzte Woche um rund 20 Grad. Und es ist jetzt eigentlich Herbst geworden. Und das ist auch sehr gut gewesen, jetzt natürlich für die Wald- und Dorfbrände. Waldbrände sind weitgehend gelöscht, aber Dorfbrände wird man eigentlich erst können als gelöscht bezeichnen, wenn eine Schneedecke auf dem Dorf liegt, muss ich vorstellen. Dort modert das Feuer einfach auch im Untergrund weiter und da macht das nichts aus, wenn es ein bisschen drauf regnet. Immer wieder, wenn Sauerstoff dazu kommt, modert es dort weiter und mit diesen Problemen hat man noch zu tun. Aber wie gesagt, es ist im Moment sehr viel angenehmer, kühler und Herbst.
Danke vielmals, Peter Giesling. Er ist der DRS-Korrespondent in Russland, hat berichtet, wie die Situation ist mit dem Weizen und dass es jetzt doch auch wieder ein bisschen kühler ist in Russland. Heute gibt es bei uns einen heissen Tag. Wie war es eigentlich mit der Ernte in der Schweiz? Haben wir auch Probleme gehabt mit Dürre oder eben wieder mit zu viel Regen? Das alles wollen wir wissen in dieser Sendung hier auf dem Eis.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità.
Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità.
Es ist 19 Minuten ab 9 Uhr, der Donnerstagvormittag mit dem Treffpunkt, wo es um den Weizen geht. Der Weizen, etwas ganz Wichtiges, wir haben es gehört von unserem Russland-Korrespondent Brot, wo ein wichtiges Nahrungsmittel ist. Und jetzt ist der Weizen knapp. Wir kommen von Russland in die Schweiz zum Jürg Hildbrunner von der Agroscope, der Forschungsanstalt vom Bund. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Sortenprüfung Ackerkulturen und Projektleiter Alternativkulturen. Ein unglaublicher Titel, Herr Hildbrunner, auf das kommen wir dann noch zurück, was das Sie genau machen bei der Agroscope. Aber nochmal zurück auf Russland. Die Dürre haben wir in dem Sommer Problem gehabt mit Dürre, also dass zu wenig Wasser gehabt, für einen schönen Weizen zu wachsen?
Also wir haben Anfangsjahr haben wir trocken gehabt und das hat dazu geführt, dass dann die Pflanzen sich nicht so gut entwickelt haben, wie wenn es genug Wasser gehabt hat. Später ist es dann feuchter geworden und das hat dann ein anderes Problem gegeben.
Eben genau, da ist dann wieder zu viel Regen gewesen, aber in dieser Dürrezeit lohnt sich da ein Bewässern von einem Weizenfeld?
Grundsätzlich wäre das Bewässern schon möglich, aber im Weizen ist der Arbeitsaufwand, versucht man klein zu halten. Zum Teil hat man auch steile Lagen weiter weg von Gewässern, wo eine Installation für eine Bewässerung einfach zu teuer wäre.
Wenn es zu teuer ist, dann gibt es gar keine Ernte. Wenn es zu nass ist, was heisst das denn für die Ernte?
Wenn es zu nass ist, wenn der Weizen abgereift hätte, dann fangen die Körner auf der Pflanze bereits wieder an wachsen. Mit den Keimlingen eigentlich viel zu früh, wie man das wette. Und durch das wird die Qualität schlecht. Man kann das einfach noch als Futtergetreide brauchen.
Also die Nährstoffe eigentlich, die gehen dann wie verloren oder dünnen sich verdünnen, eine Art?
Es ist ein Abbau von der Stärke zum Zucker, wo dann eigentlich als Nährstoff für das Wachstum vom Keimling gebraucht wird.
Und das sieht man da auch schön. Sie haben mir verschiedene Kistchen mitgebracht mit Weizen. Der eine Weizen ist, wo es halt zu fest geregnet hat, oder? Und der ist, den ich da sehe, also man sieht den Unterschied sehr deutlich, das ist ein Weizen, der zum richtigen Zeitpunkt mit den mehr oder weniger guten klimatischen Verhältnissen geerntet worden ist. Dann haben wir ja Weizen bei uns in der Schweiz, ich weiss auch nicht, wie lange es das schon gibt, seit wann reden wir vom Weizen bei uns in unserem Land?
Das ist schon sehr lang bei uns in Europa, seit der Bronzezeit, das sind etwa 4000 Jahre, wo wir den Weizen bei uns haben. Natürlich nicht mit den Sorten, die wir heutzutage haben, das hat sich auch weiterentwickelt. Aber Brot isst man in unserer Region schon sehr, sehr lang.
Jetzt schauen wir uns die Weizenkörner bzw. den ganzen Prozess einmal an. Also eine Ähre haben Sie mitgenommen. Können Sie uns das erklären, was da alles dazugehört zu so einer Weizenähre?
Also bei einer Weizenpflanze hat man unten zuerst Blätter mit der Zeit. Je nachdem streckt sich das in die Höhe und dann entsteht auch eine Ähre daraus. Die Kerne, die sind dann eingepackt in verschiedenen Spelzen drin. Und je nachdem gibt es auch mehrere sogenannte kleine Ährli dran. Also die Ähre, die kann verschieden lang sein. Je nachdem, ob eben genug Wasser da war, hat es mehr Ährli dran oder weniger. Also es gibt kleine Einheiten, die zum Beispiel im Trockenstress können zurückgebildet werden.
Aber eben der Schutz langt nicht gegen zu viel Hitze oder zu viel Regen, wo da drumherum ist ums Korn.
Das ist richtig. Es gibt Getreidearten, die ein bisschen eine bessere Deckspelze drüber haben, wo das Wasser besser abhält, auch besser schützt gegen Krankheiten zum Beispiel. Aber die saugen sich jetzt beim Weizen auch mit Wasser voll und das lange nicht. Das ist kein guter Regenschutz, den die haben.
Und dann bei der Ernte braucht man dann nur den oberen Teil natürlich und den unteren Teil. Was passiert mit dem?
Also man mäht nicht bloß gerade die Ähre ab, sondern man schneidet tiefer, weil man in den meisten Fällen Strau auch verwenden will. Man tut das dann trennen, den Kern vom Rest der Pflanze und tut dann die Körner abführen, für Brot zu machen daraus oder den Tieren zu futtern. Und Stroh kann man dann für die Einstreu brauchen bei den Tieren oder allenfalls noch für einen Strohhut, wenn jemand das auch macht.
Es ist in dem Fall immer ein Risiko. Also wenn der Bauer den Weizen sät, kann er nicht sagen, was er nachher mit dem Weizen macht. Das ist immer ein Risiko, wie das Wetter wird.
Also grundsätzlich ist es schon erwählt mit den Sorten, die er aussäht, ob es jetzt eine gute Qualität gibt, ob man ein Brot kann backen oder ob es eher in einen Futterkanal geht. Das ist genetisch festgelegt, aber natürlich spielt die Witterung mit, ob die Qualität sehr gut ist oder ob aus einer sehr guten Qualität eben Futterqualität wird. Wenn es auswächst, ist die Deklassierung natürlich sehr gross, ist auch eine finanzielle Einbuße für den Landwirt. Aber man kann es in einem gewissen Grad schon vorsteuern mit den Sorten.
Jetzt ist es ja so, dass es Winter- und Sommerweizen gibt. Herr Hilbrunner, was ist da der Unterschied?
Der Winterweizen, der braucht den Winter, damit er eine Ähre ausbilden kann. Und den Sommerweizen, den kann man im späten Winter, frühen Frühling säen. Und der braucht eigentlich den Winter nicht. Der hat eine kürzere Zeit, wo er auf dem Feld steht. Also wenn der Winterweizen im Frühling ausgesät wird und es nicht kalt genug ist, dann bildet er nie eine Ähre aus. Das heisst, er hat nur Blätter am Boden, bleibt eigentlich wie ein Rasen. Ohne dass man schneiden muss. Er braucht die tiefen Temperaturen, um eben wechseln in die sogenannten Generativphasen, also eben das Ähre ausbilden.
Und gibt es da irgendwie geschmacklichen Unterschied? dann schlussendlich?
Vom Sommerweizen zum Winterweizen? Ja. Das ist einfach, also geschmacklich nicht. Es ist einfach, meistens ist der Ertrag ein bisschen tiefer bei einem Sommerweizen, weil er eben weniger Zeit hat, um die ganzen Anlagen auszubilden, wo dann Körner dran stehen. Aber das sind einfach Sorten, das sind Formen.
Sie sind eben wissenschaftliche Mitarbeiter. Sie haben die beiden Kistchen mitgebracht mit einem Weizen, wo ich sage jetzt gute Qualität ist, mit einem Weizen, wo halt zu viel Regen verwünscht hat. Was sagt Ihnen das jetzt für Ihre Forschung? Was bringt Ihnen das, wenn Sie so etwas vor sich haben?
Also für uns grundsätzlich ist es natürlich schade. Das sind jetzt Muster aus einem Sortenversuch, wo wir nicht schauen wollen, nur ob eine Sorte anfälliger ist, eben zum Auswachsen oder nicht, sondern wir wollen eigentlich noch Qualitätsuntersuchungen machen, um gute Sorten herauszufinden, wo eben gutes Schweizer Brot gebacken werden kann. Und wenn natürlich das dann in einer Regenperiode nie fällt, dann nachher können wir die Qualitätsuntersuchungen nicht machen. Das ist schade, wir müssen ein Jahr zuwarten und das nächste Jahr hoffen, dass dort das Wetter besser ist und wir dann die Untersuchungen machen können. Also es ist im Rahmen von der Forschung, von der Sortenprüfung, ist das eigentlich ein Verlust. Denn.
Das ist ein Teil von Ihrer Arbeit. Über das andere reden wir dann auch noch im Lauf von dem Treffpunkt. Als nächstes werden wir einmal schauen, wie das ist mit dem Handel von Weizen an der Börse. Es gibt tatsächlich eine Getreidebörse, wie das überhaupt funktioniert, warum da Preise rauf und runter gehen und was Spekulanten in dem Ganzen ihnen auch zu tun haben. Das hören wir von unserer Wirtschaftsexpertin Susanne Giger in ein paar Minuten.
My love, we have seen it all. The endless confession, the rise and fall. As fragile as a child. But lately I'm sorry I can't hold a smile. But I stand tall to get by. No matter how hard I try to hide, did you know I take the time for you? Did you know that I would see you through? Did you know that I would play the part? I must have made it clear right from the start. Somehow I forgot how to ease my pain. I know I'm right where I belong. Something for nothing never proved me wrong. But I stand tall to get back. From the start, I would share my whole life with you. Would you do the same for me?
Did you know that I could see right through? How did you know that I would play the part? And though I made it clear right from the start,
we got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Wenn irgendwo eine Krise ist oder etwas nicht gut läuft, dann gibt es immer andere Leute, die sich daran bereichern oder ein gutes Geschäft daraus machen. Das ist im Moment beim Thema Weizen nicht anders. An der Weizenbörse geht es zu und her, wie im hölzigen Himmel. Obwohl Weizenbörse, das sagt, oder Getreidebörse, das sagt den meisten von uns sehr wahrscheinlich nicht so viel. Ich habe auch ein bisschen gestutzt und darum haben wir jetzt eine Fachfrau bei uns im Studio. Sie ist Susanne Giger. Sie ist Wirtschaftsredaktorin bei Schweizer Radio DRS und erklärt uns jetzt das Ganze. Zuerst aber nochmal das Russland, oder? Jetzt haben wir gehört von unserem Russland-Korrespondent, dass es ein Drittel weniger Weizen gibt in dem Jahr, die Ernte, ein Drittel Ausfall gibt. Was hat das für Auswirkungen, was in Russland passiert auf andere Länder von dieser Welt?
Also am meisten betroffen sind natürlich die Länder, die eben Weizen importieren. Das ist vor allem, das sind nordafrikanische Länder, das ist dann auch Osten, also Der grösste Importeur ist Ägypten. Also der muss sich neu organisieren. Also für den ist das wichtig. Oder für das Land. Indien, wo auch sehr viel Weizen braucht, dort ist jetzt das nicht so ein grosser Punkt, weil die machen eigentlich alles selber. Die tun gar nicht viel importieren. Aber eben Ägypten muss sich neu organisieren. Die müssen ein neues, die haben natürlich mal Lager, aber die wollen die ja wieder auffüllen. Und die haben jetzt aber das Glück, in den USA ist jetzt die Sommerernte offenbar sehr gut ausgefallen. Und die schwenken jetzt natürlich um. Die müssen einen neuen Anbieter finden.
Und weil es jetzt weniger Weizen zur Verfügung hat, darum steigt auch der Preis?
Das ist natürlich so. Also wenn es etwas knapp wird, dann steigt der Preis. Und man sagt natürlich, gerade bei den Agrarprodukten, eben wie Weizen, ist es natürlich so, die Bevölkerung wird immer grösser, es braucht immer mehr von dem. Und dann wird natürlich es gut knapper und dann steigt der Preis.
Und Spekulanten, was haben denn genau. Das ist mir irgendwie nicht so klar.
Genau, das ist dann noch der andere Teil. Also das eine ist einfach der Bauer, der den Weizen verkauft und der Müller, der den Weizen zum Mehl macht und ihn kauft, also Angebot, Nachfrage. Und dann gibt es eben noch die, die nicht ein physisches Interesse haben an dem Weizen, sondern ein finanzielles Interesse. Das sind die Händler oder eben Spekulanten, die man gerne sagt, die können zum Beispiel, sagen die sich, ich wette auf einen hohen Weizenpreis, dann kaufen sie ganz viel Weizen. Und weil es dann eben künstlich knapper wird auf dem Markt, steigt der Preis und dann tun sie es wieder verkaufen. Zum Beispiel, oder? Und so steigt eben dann der Preis.
Also das ist dann nicht physisch, das passiert einfach irgendwo im Hintergrund. Dann nimmt ja nie eine Schaufel voll Weizen in die Hände, oder?
Nein, das findet alles an der Börse statt. Die älteste Rohstoffbörse, die ist in Chicago. Die ist vor 150 Jahren gegründet worden. Inzwischen gibt es auf der ganzen Welt 30 Rohstoffbörsen. Und nur an diesen Rohstoffbörsen wird eben Weizen oder auch Mais oder Kakaobohnen, dort wird das gehandelt.
Endlos kann aber der Preis ja nicht steigen, oder? Irgendwann ist doch fertig.
Er steigt längerfristig, steigt er eben, wenn man weiss, die Bevölkerung wird immer grösser, es braucht immer mehr, dann wird Weizen immer knapper. Oder wenn man sieht, dass der Klimawandel wirklich einen Einfluss hat und dass es immer weniger Weizen gibt, dann kann der Preis längerfristig steigen. Aber ins Endlose steigen, sonst eigentlich kurzfristig nicht. Kurzfristig, die Explosionen, die wir haben, die sind eben wegen diesen Spekulanten. Weil die können sehr schnell Weizen kaufen und verkaufen, weil sie ja nur ein finanzielles Interesse haben.
Also es geht nicht einfach nur bergauf oder bergab, es sind Schwankungen in dem Ganzen inne. Jetzt gibt es Länder, die brauchen unbedingt Weizen und die leiden jetzt wegen diesen Spekulanten. Sie haben Ägypten erwähnt. Gibt es da irgendwie eine Tür daraus raus, aus dieser ganzen Situation raus?
Also es ist natürlich für die armen Länder, die wirklich auf die Grundnahrungsmittel angewiesen sind, ist das wirklich verrückt, oder? Wenn der Preis dann so in die Höhe getrieben wird, und er wird ja künstlich in die Höhe getrieben, also eben wenn ein Spekulant einfach so viel Weizen kauft, dass er knapp wird auf dem Markt und das so kurzfristig, oder? Und jemand, wo eben der Weizen braucht fürs Brot oder so, dann eben so einen höheren Preis muss zahlen, obwohl er längerfristig eigentlich plant, oder? Das ist sicher umstritten und das ist auch schwierig für die, oder? Sie können sich vorstellen, ein Müller, der Weizen braucht fürs Mehl, der plant und denkt, nächstes Jahr haben wir so eine Weizenernte, nächstes Jahr haben wir vielleicht so ein Wetter oder wir haben noch so und so viel Lager und dann setzt er so den Preis an, oder? Und dann kommt plötzlich so ein Spekulant, der sehr kurzfristig handelt. Und das ist schwierig.
Wir haben schon Mails von Hörerinnen und Hörern zu dem Thema bekommen. Zum Beispiel schreibt Inge Schütz, es brauche die Spekulanten an der Börse, das sei notwendig. Und der Herr Birrer schreibt aber, das gehe ich nicht so. Also das ist nicht der Herr Birrer, excuse, das ist die Präsenz. Ich finde es fragwürdig, bis sogar unethisch. Was sagt denn die Wirtschaftsredaktorin dazu? Ist das unethisch, wenn man so spekuliert mit jetzt gerade einem Grundnahrungsmittel?
Also ich finde es sehr wichtig, wenn man die Historie anschaut. Der Grund, wieso es eine Börse gegeben hat, ist eigentlich für den Bauer gewesen, dass er sich absichern kann. Oder dass er eine gewisse Ernte zu einem gewissen Preis schon mal im Voraus kann verkaufen, dass er eine Sicherheit hat. Und dort hat er natürlich Liquidität bekommen, dass er dann eben auch handeln kann und sich absichern. Das ist eigentlich der Ursprung von dieser Börse. Und die hat schon Sinn gemacht. Schwierig wird es jetzt natürlich, wenn eben die Spekulanten kommen, die sehr kurzfristig handeln.
Und da kann man nichts dagegen unternehmen.
Also es ist sehr interessant, dass zum Beispiel, ich muss jetzt schwenken zu den Kakaobohnen, das ist ein anderes Grundnahrungsmittel für Schoki. Dort ist jetzt interessant, haben sich Produzenten, wie zum Beispiel Lindt und Sprüngli, Nestle oder Paris Gallebaut, das ist der grösste Schweizer Schoki-Produzent, die haben sich zusammengetan und sind zu diesen grossen Börsen in London, in Chicago, und haben gesagt, so geht es nicht. Wir können gar nicht mehr planen mit diesen Preisen, das ist sehr schwierig. Und was sie jetzt verlangt haben und wo es jetzt sicher mal einen Schritt vorwärts geht, ist, dass eben mehr Transparenz soll geben. Also wie viel Menge haben die Händler wirklich, dass man das wenigstens offen legt, dass das die Schoki-Produzenten können wenigstens ihre Planung mit einbeziehen. Also sie sind dort auf einem guten Weg, es ist aber immer noch, wie überall in der Finanzwelt, Regulierungen hat man einfach nicht gern.
Aber man redet darüber. Danke vielmals, Susanne Giger. Sie ist Wirtschaftsredaktorin bei Schweizer Radio DRS. Wie das Ganze für die Schweiz aussieht, was das bedeutet für uns, dass da in der Börse so gehandelt wird, dass es auf und ab geht, das fragen wir unseren nächsten Studiogast. Das ist der Pius Eberhardt von der Finacco.
Wecker geht so wie jeden Tag. Ich schaue nach rechts und sehe, du fällst nebendran. Du tauge wieder zu und hoffe für mich, dass was ich gerade gesehen habe, nur ein Traum war. Lass zwei Kaffee raus, als wüsste es nicht besser. Doch das eine wird kalt, genauso wie gestern. Gegangen bist längstens, der Traum ist vorbei. Ich weiss es ja selber, doch gestehen wir es nicht ein. Und langsam da kommt so ein Gefühl für mich. Es zeigt mir, wie einsam ich bin, seit du nicht mehr da bist. Alles lässt da hast. Ich hab so viel von dem, wo ich einmal war. Seit du nicht bei mir. Alleine die Wege ist. Und ich hab so viel von dem, was ich einmal war. Ich komme zurück am Abend in ein leeres Zuhause. Niemand sagt mir Hallo, niemand fragt mich, wie es geht. Hab wieder zu viel gekocht, muss die Hälfte lassen. Und aus einem Glas werden wieder zwei Flaschen Wein. Und wieder da kommt so ein Gefühl für mich. Es zeigt mir, wie einsam ich bin, seit du nicht mehr da bist. Alles lässt da ist. Ich hab so viel von dem, wo ich einmal war. Und ich hab so viel von dem, wo ich einig war. Seit du nun bei mir bist, alleine die Wege ist. Bin ich hab so viel von dem, wo ich einig war.
noch halb so viel von dem, wo ich einmal war.
Die Preise schwanken im Moment. Unser Weizen-Treffpunkt beschäftigt sich mit dem Weizen und mit dem, was in Russland passiert durch die Dürre, wo eben dann einen Einfluss hat auf den ganzen Weltmarkt. Und wenn es einen Einfluss hat auf den ganzen Weltmarkt, dann fragen wir uns natürlich, was hat das für einen Einfluss auf die Schweiz, auf unser Land? Und fragen wir das ganz konkret Pius Eberhardt von der Fenaco. Willkommen im Studio, Herr Eberhardt. Zuerst müssen wir vielleicht einmal klären, was ist überhaupt die Aufgabe von Fenaco? Was macht ihr?
Fenaco gehört 290 Landis und damit letztlich etwa 50'000 Schweizer Bauern. Die Kernaufgabe der Genossenschaft Fenaco ist das Beliefern von der Basis mit Produktionsmitteln, Saatgut, Dünger, Futtermittel und auf der anderen Seite wie das Übernehmen, das Lagern, das Aufbereiten, das Verreden und das Vermarkten von diesen Produkten. Nebendurch machen wir natürlich vielfältige andere Aufgaben vom täglichen Geschäft mit unseren Partnern. Wir haben vor etwa 10 Jahren die Aufgabe übernommen, wo sich der Bund zurückgezogen hat aus der Getreide der Marktordnung und haben eine neue Vermarktungslösung aufgebaut. Aus der Nähe der Bauern haben wir auch entsprechende Marktanteile und wir bewegen uns so in einer transparenten Lösung am Markt.
Das heisst also, Sie beobachten am Markt alles auch ziemlich genau. Gibt jetzt das Sorgenfalten, Herr Eberhardt, wenn Sie jetzt mitverfolgen, was mit dem Weizen passiert?
Also zuerst würde ich sagen und die Bevölkerung beruhigen, wir haben Glück in der Schweiz. Wenn ich an unsere deutschen Kollegen schaue, wie die gelitten haben, bis ihren Weizen jetzt eingefahren haben, sind wir gut weggekommen. Die Versorgung mit Brotgetreide in der Schweiz ist sichergestellt. Wir haben etwa wohl 10-15% weniger Ertrag, weil der Bauer weniger auf dem Wagen oben hatte, weil er Auswuchs aus der schlechten Witterung im August hat müssen akzeptieren, vor allem in der Ostschweiz, oder weil es vielleicht qualitativ nicht gelangt hat. Aber es ist ja die Regelung so, dass wenn man nicht genug hat in der Schweiz, dass man ergänzend könnte importieren. Und das steht im Moment noch nicht zur Diskussion. Wir haben etwa 80-90% Selbstversorgung und für mich ist eigentlich die Frage, haben wir 375'000 Tonnen Getreide, um die Zahl zu nennen, oder haben wir sie nicht? Und das werden wir in der nächsten Zeit dann feststellen können.
Also 10-15% finden Sie, das ist verkraftbar für unser Land?
Das ist so gewachsen, dass wir 80, 90, vielleicht auch mal 100% Versorgung haben. Mhm. Aber traditionell tut die Schweiz irgendwo zwischen 5-15% importieren, um sich eben auch ein bisschen absichern in schwierigere Zeiten. Und das ist ganz anders als beim Hartweizen oder als beim Futterweizen.
Was ist denn der Unterschied dort?
Hartweizen wird zu 100% praktisch importiert, weil wir das klimatisch nicht gut können anbauen. Und es kommt aus der Geschichte, aus der Versorgung raus. Der Bund hat den Auftrag, dass er die Bevölkerung versorgen sollte. Und darum hat man den Fokus aufs Brotgetreide gesetzt. Und darum ist das eine sensible Sache. Bei Futtergetreide haben wir einen tieferen Selbstversorgungsgrad, leider. Und bei der Eiweiße und Fett und Öl sind wir zwischen 10-20%.
Und woher importieren wir den Hartweizen? Aus Russland?
Nein, der Hartweizen kommt aus Übersee, aus Kanada und USA und Europa ergänzend. Das Brotgetreide tun wir möglichst nahe um die Schweiz importieren. Und die Eiweiße kommt vor allem aus Südamerika.
Russland nochmal, wir bleiben einfach dort noch, wir haben es gehört von unserem Korrespondent. Er hat gesagt, dass im Moment Brotpreise schon um 10% aufgegangen sind. Kann das so schnell passieren? Ist das realistisch, dass man vor 4 Wochen merkt, es ist eine schlechte Weizenernte und nachher der Bäcker schon muss mit den Preisen rauf?
Also wie weit das natürlich jetzt die politischen Komponenten in dem ganzen Russland dazukommen, das ist dann nochmal ganz ein anderes Thema. Sich wollen profilieren auf dem Weltmarkt gegen die anderen grossen Anbieter von Übersee oder Europa. Und natürlich vor der Bevölkerung stehen, die sieht, dass ihre Weizenfelder verbrennen. Man will ja als Regierung dienen. Das natürlich da noch Konsequenzen hat, das ist nicht weg zu diskutieren. Nur muss man immer sagen, Russland hat eine kleine Ernte, aber sie hat noch Lagerbestände. Und per Saldo ist das gar nicht so schlimm. Wir müssen ja weltweit feststellen, dass die Versorgung ganz anders positioniert ist als im 07. Die Welt hat etwa 25% Lagerbestände vor einem Jahresverbrauch. Das ist im Langzeitvergleich über 30% im 07, 08, 20%. Also da ist noch keine Dramatik im Moment da. Problematisch wird es, wenn man nächsten Herbst jetzt auch in Russland nicht aussehen kann, wenn die Feuchtigkeit nicht kommt. Dann schwappt es über auf die nächsten Jahre. Zum Brot, das hast du aber in der Schweiz ganz einen anderen Kontext. Der Weizen, der Rohstoff Weizen, macht letztendlich am Brot irgendwo zwischen 5% und 15% der Kosten aus. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Kilo Rauchbrot kostet 4 Franken. Also ist der Rohstoff 40 Rappen. Nehmen wir an, der Preis würde jetzt 10% hochgehen. Dann können Sie selber ausrechnen, was jetzt das Kilo Brot letztlich teurer könnte werden aus dem. Das ist ein Fünfer. Haben wir jetzt ein Problem oder haben wir keins?
Aber abgewälzt wird es natürlich auf den Konsument oder Konsumentin, weil der Bauer will ja den gleichen Preis für den Weizen.
Ich glaube die nicht, dass der Brotpreis in der Schweiz jetzt aufgrund von dieser Situation jetzt absolut im Vordergrund steht. Aber mir wird jetzt zeigen, wie sich Preise weiterentwickeln, wie die tatsächlichen Ernteergebnisse in der Schweiz sind. Und dann wird man das dann beurteilen. Ich stelle aber fest, dass der Brotpreis im 07, 08 dann umgegangen ist, aber nachher wieder oben runtergegangen ist. Da kann sich heute niemand erlauben, einfach daraus übermässige Kapital zu schlagen.
Jetzt nebst dem, dass Spekulanten mit im Spiel sind, dass Leute da sind, die jetzt eben wie bei der Regierung in Russland einen Riegel schieben für einen Export. Das Geschäft, das sie machen, das ist ja immer sehr, sehr abhängig von den klimatischen Bedingungen. Es ist immer ein bisschen ein unsicherer Faktor, macht ihnen das manchmal nicht zu schaffen, dass sie wie Anfangsjahr nicht können sagen, Ende Jahr sieht mir die Bilanz ungefähr so aus.
Also wenn Sie mit dieser Situation nicht umgehen können und eine gewisse Ruhe drin bringen können, dann sind Sie im falschen Job. Ich sage immer, wenn ich nicht nach 2 Minuten im Bett einschlafen kann, dann ist es nicht gut. Aber es ist eine Ungewissheit und das, was Frau Giga vorher gesagt hat, das macht uns natürlich schon immer mehr zu schaffen. Dass wir, die glauben, wir kennen die fundamentalen Daten im Inland und im Ausland, übersteuert werden durch die Massnahmen, die Faktoren, wo sie erwähnt hat. Also die fundamentalen Daten oder Kapitalien, die daraus geschlagen werden, die können eine Hebelwirkung über. Und darum kommt man nicht darum, irgendwann über die Spekulation zu reden und sie in Bahnen zu leiten. Sonst haben wir Schwierigkeiten auf dieser Welt.
Also Sie wären für die Regulierung?
Ich denke, man darf das ja nicht einschränken, wegen dem ursprünglichen Zweck, den das hatte. Das hat durchaus Sinn, aber man muss es differenziert anschauen. Es ist irgendwann eine ethische Frage, dass Leute mit Grundnahrungsmitteln kurzfristig Geld verdienen können und andere darunter leiden müssen.
Und das ist auch so ein bisschen der Tenor von unseren Hörermails, die wir bekommen haben. Danke vielmals, Pius Eberhardt von der Finaco. Wir hören dann in der nächsten Stunde nochmal. Und wir reden auch mit einem Weizenbauer und fragen, wie sieht es denn ganz konkret bei ihm auf dem Feld aus. Das in der nächsten Stunde vom Treffpunkt.
The young ones, darling, we're the young ones, and the young ones shouldn't afraid to live low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me, oh my darling.
some dreams should be dreamed together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreams together, and the young hearts shouldn't be afraid. And some day, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Sind wir ein bisschen poetisch. Und blüht der Weizen, so reift er auch. Das ist immer so ein alter Brauch. Und schlägt der Hagel die Ernte nieder, übers andere Jahr trägt der Boden wieder. Tönt irgendwie nach einer Bauernregel, die ich das erste Mal gelesen habe. Aber Entschuldigung, Herr Johann Wolfgang von Goethe, das ist natürlich von ihm. Unserem Weizen-Treffpunkt fragen wir aber doch lieber beim Fachmann nach, beim Weizenbauer und nicht beim Dichter. Und wir reden über Alternativen auf dem Teller für all die, die auf Weizen allergisch sind. Das dann am Ende von dieser Stunde. Treffpunkt mit der Ladina Spiess hier auf dem Eis.
Était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats regardent à vous, simplement sur ses deux pieds. Il voulait être lui, vous comprenez. Il était patriote, il serait mort du genre d'honneur, telle note. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelles raisons bizarres, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup. Pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup.
veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez.
Dann ist es, sie hören deren Seins mit dem Treffpunkt. Es geht um den Weizen. Der Weizen, der knapp ist, in Russland mindestens, wo es doch ein Drittel weniger von der Ernte hat. Bei uns rechnet man mit 10-15% weniger Ertrag wieder im letzten Jahr. Jetzt gehen wir zu dem, der es ganz genau weiss. Zu dem, der ganz nahe ist am Weizen. Wo draussen auf dem Feld steht, das ist der Fritz Glauser, einer von den vielen Bauern in unserem Land und Präsident des Schweizerischen Getreideproduzentenverband. Guten Morgen, Herr Glauser.
Guten Morgen miteinander.
Herr Glauser, Sie stehen jetzt eben auf dem Weizenfeld draussen, aber Weizen steht dort keiner mehr.
Jawohl, der ist abgerumpft worden, den haben wir gemeint. Ich bin jetzt auf dem Stoppelfeld, wie man dem sagt, und wir tun jetzt das Stoppelfeld behandeln. Einerseits die Unkrautbekämpfung und in dem speziellen Fall tun wir jetzt ein Sackbett vorbereiten, wo wir jetzt ein Gras einsäen. Und das gibt dann zweimal geschnitten, einmal im Herbst, einmal im Frühling, das gibt dann nächstes Jahr Mais. Also wir machen die Fruchtfolgen, das ist eigentlich die natürliche Start gegen Unkraut und gegen Krankheiten anzukämpfen.
Also es geht jetzt nicht, dass Sie wieder auf dem gleichen Feld würden Weizen ansäen?
Nein, das tun wir verhindern. Weil eben sonst wird der Krankheitsdruck zu gross und dann müssen wir nachher mit der Chemie dahinter. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Schweiz eine naturnahe Produktion fördern. Und da machen wir eben die Fruchtfolgen.
Sie haben gesagt, alles weg. Was braucht es eigentlich für Maschinen, wenn man so ein Weizenfeld erntet?
Also wir haben ja die Mähdrescher, die jetzt die Weizenfelder mähen. Die grossen Maschinen, die ein Jahr mehr kosten als ein Einfamilienhäuschen. Und also das ist ein echter auch Kapitaleinsatz. Und darum haben wir in der Schweiz möglichst wenig. Einerseits wegen dem Kapitaleinsatz und auf der anderen Seite haben wir möglichst viel, dass wir am besten im Moment mähen können. Sie können sich vorstellen, wenn, wie da ja, die Tage gezählt sind. Das heisst, zwischen zwei Regenperioden da nur wenige Stunden möglich sind zum mähen, dass dann alle wollen, die Maschine auf dem Feld. Und das gibt dann ein bisschen eine Nervensache.
Und wie macht man denn das? Wie spricht man sich da untereinander ab? Ich nehme nicht an, dass das Faustrecht gelten.
Nein, das ist natürlich die Kunst von dem, was die Maschine hat. Dass er seine Kunden pro Rata dran nimmt oder dass er auch mit dem möglichst Feld nach Feld macht, nicht zu viel Zwischenzeit verliert. Aber sie natürlich nicht, die nebeneinander immer gleichzeitig greifen. Also, wenn ich kann schnell sagen, was der Produzent selber muss machen. Er geht, das Feld beobachten, er geht rein, tut mit der, Ähre-Kontrolle machen, nimmt vielleicht ein paar Ähre, tut die Kerne rausknübeln, oder, und dann tut er schauen, ob der Weizen reif ist. Weil, wenn er einen Feucht abliefert, hat er Kosten fürs Trocknen. Mhm. Und wenn er zu Spar kommt, dann haben wir gehört, es ist gesagt worden, hat er ausgewachsenen Weizen und dann hat er natürlich einen Einbuss von bis zu 25% beim Preis.
Also, ausgewachsenen Weizen heisst, wenn der Weizen nur mal keimt, weil es einfach zu feucht ist.
Genau, ja.
Jetzt, wenn Sie so aufs Feld gehen, den Weizen in die Hände nehmen, das anschauen, dran schmücken, haben Sie es auch schon wirklich verpasst? Können Sie sich an Jahre erinnern, wo Sie sich nachher elend geärgert haben, dass Sie es nicht am nächsten Tag schon genommen haben?
Nein, elendig ärgern muss man sich nicht. Meistens sind es dann über höhere Gewalt. Man probiert den besten Moment zu rutschen und wenn halt nicht alle machen können, im besten Moment hat es meistens einen anderen auch noch getroffen. Wir in der Westschweiz haben ein bisschen mehr Glück in dem Sinn, dass wir weniger Regen haben. Wir haben ein bisschen weniger Glück gehabt in der Frühling. Wir haben saumässig trocken gehabt. Mhm. Wir haben weniger als 50 mm gehabt in 4 Monaten. Das ist ja das, was an anderen Orten in einer Stunde abgekommen ist. Also ja, einmal ist es ein Vorteil und einmal ist es ein Nachteil.
Und uns hat ja der Jörg Hildbrunner von Agroscope auch erklärt, dass es sich nicht lohnt, so ein Feld zu bewässern. Das wären einfach zu viele Kosten, die da rum sind. Jetzt vielleicht nochmal zu dem ganzen Prozess, der passiert bei der Ernte, wenn es geschnitten wird. Der Abtransport nachher, wo kommt denn der Weizen an? Von Ihnen jetzt ganz konkret, von Chateauneuf im Kanton Freiburg?
Also wir mit unserem Betrieb tun wir für Traktoren und Wagen auf Chenons, das ist bei 8 Kilometer Distanz, führen wir in eine Sammelstelle. Es gibt viel, wo der Reber auch gesagt hat, sind der Finaco. Uns ist noch selbstständig. Wir tun dort das Getreide aufbereiten. Das heisst, die zu wenig trocken sind, immer nachgetrocknet. Die anderen werden einfach gereinigt. Da werden die Strohteile rausgenommen, die kleinen Kerne werden rausgenommen. Und das wird dann eingelagert. Und die Sammelstelle hat den Auftrag von uns Bauern, das Getreide zu vermarkten. An Müller. Zu bestmöglichsten Bedingungen, im richtigen Moment zum besten Preis.
Und wie sieht es aus im Moment, wenn Sie schon ein bisschen über die Bücher gehen, die Ernte 2010, jetzt ganz persönlich auf Ihrem Betrieb?
Also wir sind da gut im Schnitt. Wir haben auch die 15% weniger Ertrag, haben aber die 25% minder Preis, nicht wie es nicht ausgewachsen ist. Also wir haben sicher die Bilanz, also dass wir sagen, wir haben eine mittlere Ernte und wir sind mit einem blauen Auto davon gekommen.
Also halb zufrieden?
Nein, ich sage immer, man muss zufrieden sein, wenn es nicht auswächst als Bauer. Man hat 15% weniger als letztes Jahr, das tut sicher weh. Mhm. Aber letztes Jahr war auch ein guter Ertrag. Also wir sind in einem guten Mittelertrag, also wir sind zufrieden.
Jetzt habe ich schon gesagt, eben, wir haben den Jörg Hildbrunner von der Agroscope, von der Forschungsanstalt vom Bund bei uns im Studio. Herr Glauser, wenn Sie jetzt einen Wunsch könnten äußern an die Forschung, was der Weizen, was das Getreide anbetrifft, hätten Sie gerade etwas, wo wir ihm dann weitergeben können nachher?
Also zuerst würde ich mal ganz klar sagen von den Produzenten, wir sind sehr dankbar mit der Züchtung in der Schweiz. Und der Wunsch ist einfach, dass die weitergeht. Aber da kann der Hildbrunner, glaube ich, so wenig wie ich. Die Politiker müssen sich dafür aussprechen. Weil in der Schweiz haben wir einfach noch das Züchtungsprogramm so, dass wir eben auf naturnahe Produktion setzen, dass die werden ohne grossen Pflanzenschutzeinsatz züchtet. Das ist ein riesen Vorteil, wo es eben standortgerechte Sorten gibt. Zum anderen ist halt ganz schwierig mit diesen Wünschen. Es braucht etwa 15 Jahre, bis man eine neue Sorte dann effektiv bei uns hat, bei den Bauern. Und wenn wir heute Wünsche formulieren, dann sind die 15 Jahre noch teilgegeben stimmen, das ist dann die andere Frage. Also das ist vielleicht ein bisschen das Problem, das wir in Zukunft haben. Die Mode wird immer schneller. Also das ist, in anderen Domänen ist das auch so. Also, wir hoffen, dass er seine Arbeit weitermachen kann, wenn es jetzt in diesen Jahren läuft. Und das wäre unser Wunsch, ja.
Gut. Was er genau macht, das fragen wir ihn gerade in ein paar Minuten. Ihnen alles Gute, Fritz Glauser, und einen Gruß auf Chateauneuf im Kanton Freiburg. Merci vielmals, schönen Tag.
That we've caressed, a kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender.
Oh, we'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. At a point we'll both decide to meet to the same time tonight. Hang on in there, baby.
Don't be afraid, baby. Oh, hey, a sweet virgin of the world.
dreams on. Oh, we're almost there, my darling. Truly making love. Hang on in there, baby. Please don't let me down. Please don't destroy this new joy.
Something's eating at you and it's hard to get away. Oh, don't fight it, baby. Just open up the door.
Cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Let it go, baby. Let it go, darling. Oh, right there, right there. Baby, don't you move it, don't you dare. Go, baby. Let it go, honey.
Jump, get up a jump up.
Give me the jam, give me the jam, give me the jam. Give me the boom, give me the love, give me the love, give me a little love.
Sie sollen so weiterarbeiten können wie bisher. Das war der Wunsch in unserem Treffpunkt vom Bauer und vom Präsident Schweizerischen Getreideproduzentenverband Fritz Glauser. Und der Wunsch, der richtet sich an die Agroscope. Das ist die Forschungsanstalt vom Bund. Als Vertreter da bei uns ist die Jürg Hildbrunner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter Sortenprüfung Ackerkultur und er ist Projektleiter Alternativkulturen. Ich habe es in der ersten Stunde schon gesagt, das ist ein elendlanger Titel. Was machen Sie eigentlich konkret, Herr Hildbrunner, wenn man das so hört, eben wissenschaftliche Mitarbeiter, Sortenprüfung, Alternativkulturen. Können Sie uns also ein Bild geben, dass wir uns etwas vorstellen können von Ihrer Arbeit?
Also es ist nicht so kompliziert, wie es tönt, aber es ist sehr, sehr vielseitig. Ackerkulturen, wissenschaftliche Mitarbeiter, ich bin im Bereich eben von der Sortenprüfung. Wir haben Sorten, die wir prüfen beim Mais, beim Getreide, Eiweiß, Erbsen, Soja und so weiter, das ist der Teil. Und Alternativkulturen, das sind Kulturen, die in der Schweiz eigentlich nicht bedeutend sind von der Fläche her. Wenn man Rispenhirsen, Leinen, Mohn und so weiter anschauen, Buchweizen, wo auch schon erwähnt worden ist, vom Russland-Korrespondent. Das sind Kulturen, die in der Schweiz vielleicht früher noch mal interessant gewesen sind, aber die sind verdrängt worden von ertragreicher Sorten, zum Beispiel auch vom Weizen.
Was heisst das, Sie schauen es an? Was bedeutet das konkret für die Forschung?
Also wir machen dort Feldversuche auch, wo wir zum Teil Sorten aus dem Ausland überkommen. Rispenhirse zum Beispiel wird in Russland weiterentwickelt. Wir testen die Sorten bei uns, wie die ertragreicher sind, wie die alten Sorten, die bei uns noch rum sind, wo sie in der Genbank oder so noch etwas hat, ein bisschen Feldversuche machen und dann versuchen, ein gesundes Produkt auf den Markt zu bringen. Also Inhaltsstoff, Kieselsäure, Mineralstoff oder eben ein gesundes Öl. Das wären die Komponenten, die wir bei diesen Kulturen anschauen.
Mit anderen Worten, auch neue Sorten, die es gar noch nicht gibt, weil es Züchtige sind, die man bis jetzt so noch nicht kennt hat, die vielleicht auch ein Mix aus verschiedenen Weizensorten sind dann.
Also bei den Weizen jetzt konkret, da sind es klar neue Züchtungen, aber bei den Alternativkulturen, da hat es in der Schweiz gar kein Züchtungsprogramm. Da muss man die neuen Sorten, wenn noch ein Züchter dran arbeitet, aus dem Ausland einholen und dann bei uns schauen, eben, kann man es überhaupt anbauen, stimmt das Wetter und so weiter.
Und Feldversuch heisst, das ist wirklich vom Feld raus. Das ist nicht irgendwo im Labor, in einem kleinen Teil, wo man dann nachher nicht genau weiss, wie es dann mit den klimatischen Verhältnissen, Witterungsbedingungen oder so funktioniert.
Das ist richtig. Wir sind draussen im Feld, vor allem auch meine Mitarbeiter, die Kulturen betreuen. Das kann man sich so vorstellen, das sind kleine Parzellen. Man hat in einem Standort, könnte beim Herrn Glauser sein, einen Versuch, wo vielleicht 20 Weizensorten auf einer kleinen Fläche von etwa 10 Quadratmetern ausgesät werden, alle nebeneinander. Und dann, weil dort eben die Witterung gleich ist, kann man dann schauen, wie die Sorten sich unterscheiden, welche ist die ertragreichste oder welche ist am gesündesten oder so. Und das haben wir so in der ganzen Schweiz verteilt, wo eben die Kulturen abgebaut werden, um denen eine Empfehlung machen, die eben praxisnah ist.
Dann müssen wir das Bild ein bisschen revidieren vom Forscher mit der weissen Schoss, der nur ins Mikroskop hineinschaut, sondern sie sind wirklich auf dem Feld unterwegs.
Das ist bei mir so. Die vorgelagerten Bereiche Züchtung, dort gibt es sicher Komponenten, die dann im Labor gemacht werden können. Aber wir sind draussen im Feld und die Aufarbeitung, je nachdem, die ist nachher schon auch unter Dach. Aber nicht mit dem Mikroskop, sondern mit Maschinen.
Wir haben bis jetzt Gentech noch draussen lassen. Was hat denn das für einen Einfluss, wenn man jetzt mit der Gentech würde arbeiten, auch in dem ganzen Züchtungs- und Forschungsbereich?
Also, generell die Züchtung, die wir in der Schweiz haben, in Change wird Weizen gezüchtet. Dort werden gleichzeitig mehrere Komponenten verbessert. Also man wird Sorten entwickeln, die weniger krank ist, die ertragreicher ist, aber auch bei der Qualität Besserungen herbringt. Und das wird man alles im gleichen Aufwischen eigentlich machen. Mhm. Bei der Gentechnik geht man gezielt mit einem Kriterium vor, zum Beispiel gegen Braunrost, dass sie dort besser ist, oder Mehltau, oder es könnte auch ganz andere Sachen sein, Inhaltsstoffe, die man möchte verbessern. Es ist also dort eine Komponente, und das, was man so jetzt bei uns in der Schweiz macht, mit dieser Züchtung beim Weizen, wo man eigentlich will, vorwärts gehen mit mehreren Komponenten.
Also ganzheitlich, um das Wort zu brauchen.
Jawohl.
wie sieht das eigentlich aus dann schlussendlich mit den Züchtigen, wie es der Herr Glauser ja schon gesagt hat, das ist ja dann in 15 Jahren umsetzbar. Ich weiss nicht, wie weit Sie die Zahl als richtig einschätzen, aber wenn er dann nachher in 15 Jahren das kann brauchen, das ist nicht mehr modern oder das ist nicht mehr gefragt. Ist das tatsächlich bei den Lebensmitteln, jetzt konkret beim Weizen, so, dass sich da Bedürfnisse ändern, Geschmäcker vielleicht sogar, und dass es auf dem Markt gar nicht mehr gefragt ist, wenn dann die Züchtung tatsächlich auch den Bauer könnte abpflanzen?
Also das ist schon so, die züchten, die müssen eigentlich vorausschauen und ein bisschen versuchen abzuschätzen, was könnte bedeutend werden. Wenn wir jetzt in die Züchtung gehen, Klimawandel ist eins von diesen Schlagwörtern, Trockenheit, aber auch im Gegenzug sehr starke Niederschläge, dann versucht man die Sorten eben auch in dieser Hinsicht anzuschauen, um den Sorten zu haben, die diesen Extremereignissen besser standhalten. Also trockentolerante Sorten, das ist ein Kriterium. Auf der anderen Seite, wenn es auch feuchter wird, dann kann das sein, dass gewisse Krankheiten vermehrt auftreten, wo man eben genau auf diesen Aspekt grossen Wert legen muss, dass wir gewappnet sind für die Änderungen, die kommen. Aber weil wir in der Natur raus, oder vor allem Züchter in der Natur raus arbeiten, kann man das dann nicht eigentlich im Labor simulieren und sagen, wir haben die Sorte, die in 15 Jahren ist, man weiss ja eigentlich auch das Wetter nicht. Sondern das ist ein stetiger Prozess, wo man eigentlich mitgeht und dann immer die Sorte, die man gezüchtet hat, prüft unter den aktuellen Bedingungen. Und das kann durchaus sein, dass eine Sorte, die vor 10, 15 Jahren gut war, dann vielleicht einfach nicht mehr geeignet ist, wo man dann hoffentlich eine hat, die standardangepasst gut ist.
Aber eben, dann hat es nichts zu tun mit irgendwie, der Geschmack von dem Weizen ist nicht mehr so gefragt oder so. Das ist nicht eine Modeerscheinung, die der Konsument quasi vorgibt.
Also nein, beim Geschmack, das ist jetzt nicht so, dass man im Vordergrund würde stellen. Auf die andere Seite gibt es natürlich Überlegungen, zum Beispiel Anthocyangehalt vom Weizen zu verbessern.
Was ist das?
Das ist, man kann dann sagen, es gibt wie einen schwarzen Weizen, sollte auch wie ein Vitamin oder so, könnte das zu der Gesundheit beitragen, wo man so Sachen versucht zu verändern.
Oder zum Beispiel Leute, die Weizenunverträglichkeit haben, plötzlich gibt es einen Weizen, der es verträgt, unter Umständen, könnte sein.
Könnte sein, aber das wird wahrscheinlich jemand anders dann noch besser erklären, da bin ich zu wenig der Spezialist.
Und wir machen jetzt all denen, die das haben, nicht gross Hoffnungen. Wir werden jetzt mit der Ernährungsberaterin dann später noch über das hier reden. Jürg Hilbrunner, danke vielmals. Er ist von Agroskop, der Forschungsanstalt vom Bund, und hat uns erklärt, wie die Forschung läuft, Züchtigen von Weizen, wie das da in der Schweiz passiert, und dass es eben ein Ordeli Zeit braucht, ungefähr 15 Jahre. Der Weizen hat viel Lebensmittel mit Weizen drin, die wir täglich zu uns nehmen, und die meisten von uns kennen den Weizen nur in verarbeiteter Form. Höchstens vielleicht mit Mehl, wenn man das daheim hat. Wer aber von Ihnen hat direkt mit der Pflanze, der Ähre, im ganzen Korn zu tun? Vielleicht machen Sie Strohhüte, wer weiss, dann wären Sie auch jemand, wo wir uns gerne einladen in ein Gespräch mit Ihnen. Vielleicht sind Sie früher selber auf dem Feld gewesen, haben noch von Hand geschnitten unter Umständen, bevor es die grossen Maschinen gegeben hat. Oder sie machen ihr Müsli selber mit ebenso Weizen, mit Ehre. Oder sie sind Müller. Ganz ein Haufen verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen wissen, wer von ihnen hat direkt immer noch Kontakt mit dieser Pflanze, mit dem Weizen. Da können sie uns anrufen auf 0848 440 222. 0848 440 222.
Nibbling on sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing, smell those shrimp there beginning to boil. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's nobody's fault. Nothing to show but this brand new tattoo, but it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away.
Buffett auf dem Eis.
Ricordo che ero ancora ragazzino, ma come un uomo lavoravo già. La mia canzone era questa qua. Certo la terra costa fatica, sempre di più e
sempre di più. Certo la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna. È gialla d'estate, grano maturo, rossa d'autunno, vino sicuro, e verde oliva se viene l'inverno. A primavera si veste da sé. Vado a lavorare, ma stasera che si fa? Una donna chi ce l'ha? Viva la sposa, più si fa notte e più mi innamoro, ma quando è giorno è doppio lavoro, e lavora col sole, lavora col vento, si parte all'alba e si torna al tramonto, ma con la luna e il cielo sereno mi stendo sul cielo.
Treffpunkt auf dem Eis. Donnerstagvormittag ist es 24 Minuten vor 11 Uhr. Der Weizen. Der Weizen ist in seiner ursprünglichen Form. Wir kaufen ja meistens einfach das Brot oder eben das Mehl irgendwo beim Grossverteiler oder beim Landi oder beim Volk und machen dann vielleicht selber das Brot. Aber wir haben von innen wollen wissen, wo haben sie ganz nahe noch Bezug zum Weizen. Und Brigitta Knörr aus Nennikow im Kanton Solothurn habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Knörr.
Grüß dich, Frau Spiez.
Sie sind Bäuerin, produzieren Weizen.
Ja, genau.
Sagen Sie doch auch noch kurz, wir haben es jetzt auch vom Herrn Glauser aus dem Welschen schon gehört, wie ist es mit der Ernte bei Ihnen?
Es ist durchschnittlich, sagen wir es mal so. Mhm. Es könnte besser sein, ja.
Grosse Begeisterung ist nicht dabei, wenn
das
ich Sie so, höre.
Ja.
Und was machen Sie mit dem Weizen? Der kommt dann auch nachher in die Sammelstelle, der geht weg,
genau,
und fort.
Genau. Was bei uns einfach noch ein bisschen, also was ich jetzt einfach mache, ich tue immer so 30 bis 40 Kilo Weizen wegnehmen und brauche den selber. Ich tue den gerade selber malen. Ich habe glücklicherweise eine Getreidemühle, eine kleine in der Küche. Und das finde ich das Wunderbare, dass man das gerade frisch malen kann. Und dann tue ich das mit dem gekauften Mehl, eben mit einem Grossverteiler, tue ich das mischen. Mhm. Je nachdem, wie viel Vollkorn man will, oder?
Ja.
Das ist dann wirklich ein Vollkornmehl, oder? Wenn man es dann selber.
Aber bis Sie die 30 bis 40 Kilo Weizen gemahlen haben, dann brauchen Sie gerade noch ein bisschen Muskeln.
Ich habe natürlich eine elektrische Mühle, wo man natürlich nie, ich tue nie alles aufs Mal malen. Mhm. Oder immer so portionenweise, dass es ganz frisch ist.
Und sagen Sie uns noch einen guten Tipp, wie lagern Sie denn den Weizen jetzt bei Ihnen?
Ich habe den im Keller, Keller kann man nicht sagen, ist einfach in einem trockenen Raum, dunkel. In einem Papiersack, ja, einfach gut verschlossen, so kein meistens wirklich trocken sein.
Und die 30-40 Kilo, die heben dann bis zur nächsten Weizenernte?
Ja, das hat. Ja, eben, weil man kann ja nicht so viel brauchen, in das wirklich mischen mit diesem Mehl. Weil sonst ist das Brot zu schwer.
Ich wollte gerade fragen, nur aus dem Weizenmehl, das gibt dir dann ein recht peppiges Brot?
Ja, das wäre dann wirklich ein sehr Vollkornbrot. Aber wenn das jemand wünscht, dann mache ich das. Also, das ist...
Ah, das kann man bei Ihnen bestellen?
Ja, kann man. Ja.
Da kann man vorbeikommen. Haben Sie ein Bauernlädel in dem Fall?
Ja, ich mache selbst Bestellungen so.
Also.
Bestellung und dann mache ich das so, wie es die Leute gerne hätten.
Nennikofen im Kanton Solothurn, ja, dass genau. Wir da noch die Koordinaten durchgegeben haben. Genau. Frau Knörr, danke vielmals, hat es heute Morgen ein eigenes Brot gegeben.
Ja, hat es gegeben. Ja. Und jetzt habe ich gerade wieder zum Ofen ausgenommen.
Oh!
Es schmeckt.
Ich wollte gerade sagen, schade, schmeckt es nicht da bis ins Studio. Danke vielmals, Frau Knörr, und alles Gute. Auf Wiederhören.
Ade, Frau Spiess, merci.
Dann habe ich den Edi Aschwande aus Egliswil im Kanton Aargau am Telefon. Guten Tag, Herr Aschwande.
Grüße, Frau Spiess.
Sie sind nicht Bauer, aber Sie haben auch mit Weizen zu tun.
Nein, wir sind nicht Bauer gewesen. Also es ist schon manches Jahr wieder. Haben wir so ein paar Leute im Dorf, einer davon ist Architekt, der hat ein bisschen Bauland gehabt an verschiedenen Orten, und haben wir dort mal gesagt, wir würden mal Weizen anpflanzen. Und haben das alles selber gemacht, haben dann einen Bauer gefragt, ob er kommen dröschen und haben das dann gegeben zum Tröchnen, zum Zweig machen. Da hat es im Dorf dann noch eine Mühle gehabt. Wir sind die Letzten gewesen, die dort noch mal gemahlen haben, aber wir haben nur einen kleinen Teil gemahlen, weil wenn das Mehl, also die Weizen gemahlen ist, dann geht das schnell kaputt und den Rest haben wir eingelagert. Es sind ein paar hundert Kilo haben wir da gehabt. Vielleicht gegen eine Tonne, würde ich sagen, alle zusammen miteinander.
Oder? Und dann haben Sie das Mehl auch gemischt, dann, wie es bei Knörr macht, oder haben Sie aus dem Weizenmehl Brot gemacht?
Wir haben aus dem Weizenmehl Brot gemacht. Also da in der Mühle haben wir dann Weissmehl gehabt, dort haben wir es sortieren, kleien und so, aber das, was wir dann nachher später gemahlen haben, wir haben über Jahre haben wir den Weizen gelagert und wir haben sicher 10 Jahre lang haben wir von dem Weizen können brauchen. Der geht nicht kaputt, wenn man den richtig lagert.
Eben, das ist natürlich Kunst, dass man es richtig lagert.
Das ist wichtig.
Herr Aschwander, Sie reden immer in der Vergangenheit. Warum machen Sie das heute nicht mehr, das Projekt?
Erstens stehen jetzt dort ein Häuschen bei diesem Land. Und es war noch etwas anderes gewesen. Jetzt haben wir im Dorf eine Bio-Bäckerei, die Bio-Brot macht. Vielleicht auch 15 Sorten und die machen sehr gutes Brot und jetzt kaufen wir es halt dort.
Also quasi nicht nur ein Konkurrenzunternehmen aufbauen.
Aber es ist eine super Erfahrung. Also, die Familien sind ja alle begeistert, wenn wir einander heute treffen, dann erzählen wir heute von dem. Es ist also eine wunderbare Erfahrung und dass man den Weizen so lange lagern kann. Ich habe noch ein bisschen von dem jetzt.
Immer noch?
Das sind etwa 20, das ist über 20 Jahre wieder und das ist immer noch gut.
Ein tolles Projekt, Herr Aschwander, vielleicht motiviert es andere, etwas ähnlich aufzuziehen. Danke vielmals und Ihnen einen schönen Tag.
Also,
auf Wiederhören. Ade. Dann habe ich Jacqueline Wieler noch am Telefon. Guten Tag, Frau Wieler.
Ja, grüße Frau Spiess.
Sie haben als Jugendliche müssen an die Zecke auf dem Feld.
Nicht.
Freiwillig?
Zwischen 10 und 12-jährig, respektive schon ganz klein, bin ich zu Gott und Götti auf die Reiten in die Ferien. Meine Schwestern, die sind ziemlich älter als ich, die sind ja aber dort im Landdienst. Und meine Schwester und ich, wir sind dort im Sommer und haben auch geholfen ernten mit dem Weizen, oder? Und haben auch noch Garben gestellt, also Puppen gestellt. Und haben nachher eine Infektion gehabt. Also es war so wie ein Räubli gewesen, vielleicht etwa so 3-4 mm lang, schwarz. Das hat sich so ins Fleisch hineingefressen. Das hat man lange nicht gemerkt und plötzlich hat man das gemerkt.
Okay.
Ich habe jetzt etwa 3 oder 4 Narben noch, die so zwischen einem halben bis einem Zentimeter gross sind. Also ich habe noch ein Andenken von denen.
Von selber Zeit. Also ja, die haben sich bei den Armen oder bei den Beinen?
Bei den Beinen haben dann noch keine Jeans gehabt. Dort hat man noch rückgedreht. Da hat man noch nicht so Hosen angehabt. Und dann ist man halt verstochen worden. Und das ist so ein Viechli drinnen gewesen, und meine Gotte, meine Schwester und ich, wir sind die Einzigen gewesen, ja gut, wir sind auch die einzigen Frauen gewesen, die dort ein bisschen
geholfen haben. Ich wollte sagen, die sind sehr wahrscheinlich Frauen gestanden, die Viechli.
Ja, ganz genau, ja. Aber ich habe immer noch Andenken von denen.
Und Frau Wieler, und Puppen stellen, das sieht man heute nicht mehr, oder haben Sie es irgendwo mal noch entdeckt?
Nein, habe ich nicht mehr entdeckt, das macht man nicht mehr.
Eben, das sind Maschinen, die Arbeit erledigen.
Ja, wir haben aber noch mit den Garben, Schnüren haben wir noch restliche Ähre, die wir zusammengelesen haben, immer aber noch zu einer Garbe gebunden. Ich habe noch von denen.
So als Dekoration dann?
Ja, ich bin ein bisschen eine Nostalgier.
Also eben, dann haben Sie dort eine schöne Erinnerung und mit den Harben vielleicht eine weniger schöne Erinnerung.
Es waren sehr schöne Erinnerungen gewesen. Wir haben ja auch Töpfe noch von Hang und dann mit dem Samro. Also wir haben ganzen Haufen noch mit dem Ross. Anfänglich ist man noch auf das Feld gefahren und ist in den Traktor gekommen.
Schöne Erlebnis, danke vielmals, Frau Weiler, dass Sie uns teilgelassen haben an dem Ganzen. Alles Gute auch Ihnen.
Danke, auf
Wiederhören,
Frau
Spiess. Ade. Das sind also drei Hörerinnen und Hörer, die Erfahrungen gemacht haben oder immer noch machen mit Weizen, so ganz ursprünglich nah dran. Danke vielmals fürs Anrufen. Danke auch für die Mails, die Sie geschrieben haben. Es gibt aber eben Leute, die den Weizen nicht so gut vertragen, wenn sie ihn essen. Was es möglicherweise für Alternativen gibt, was auch die Ursache genau ist und Symptome, über das reden wir bei uns im Treffpunkt noch vor den Elfen.
Thoughts can come undone, dancing behind masks, just subtle pantomime, but images reveal whatever. This
der Treffpunkt auf dem Eis, 12 Minuten vor 11. Kürzlich an einem Sonntag, frischer Zopf steht auf dem Tisch. Gäste, die zum Brunch geladen sind, die langen kräftig zu. Nur einer, der packt seine eigenen Brötchen aus. Mit einem verlegenen Lächeln und einem Schulterzucken meint er, er verträge eben kein Weizen. Für alle, die gerne Brot- und Weizenprodukte haben, ist das der blanke Horror. Also ich habe da zum Beispiel gerade ein paar Sachen mit Weizen drin, so einen Getreideriegel, den ich sehr gerne habe. Oder da die Überlebens-Darvidas für den Frühdienst am Morgen. Oder der Tobias Fischer, der hat da ein Weizenbier in den Finger, aber nur in den Finger. Oh, jetzt schaumt es! Es läuft schon aus, das Bier. Wenn wir also retten mit einem Becherli, es hat einen Haufen Lebensmittel mit Weizen drin. Und das ist eben genau nichts für all die Leute, die Weizenunverträglichkeit haben. Helena Kischler, Ernährungsberaterin, Fachfrau für das Weizenunverträglichkeit. Warum gibt es eigentlich immer mehr Leute, die das haben? Man hört das immer wieder.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist auch, entspricht auch dem, was ich in der Praxis so ein bisschen erfahre. Die Menschen werden auch immer ein bisschen sensitiver, sensibler, vor allem auch was den Magen-Darm-Trakt betrifft. Auch in Bezug eben auf Allergien oder Unverträglichkeiten. Bei dieser Weizenunverträglichkeit gibt es einfach so ein bisschen wie zwei Paar Schuhe. Also es gibt eigentlich die echte Weizenallergie, wo Menschen dann aufs Eiweiß, die im Korn drin sind, allergisch reagieren. Und was also ein bisschen ein Phänomen ist, ein bisschen aus der neueren Zeit, wo ein bisschen eher so ein bisschen aus dem Bereich von der Komplementärmedizin kommt, ist eigentlich so ein bisschen der Bereich von der Weizenunverträglichkeit. Also da besteht dann zum Teil nicht unbedingt eine Allergie auf die Eiweißkomponente im Korn, sondern vielleicht mehr zum Teil auf andere Inhaltsstoffe oder oft hört man dann auch so ein bisschen auf eben Stoffe, die von der Züchtung her, von der Überzüchtung her kommen, vom importierten Weizen. Da gibt es dann so wie den Unterschied dann feststellen, vor allem wenn es darum geht, Alternativprodukte zu nehmen.
Also dann tun wir es auseinanderbeindeln und gehen zuerst auf die Allergie. Was sind denn dort Symptome?
Ja, also einerseits sicher Verdauungsbeschwerden, aber auch zum Teil Hautprobleme, Hautreaktionen und wirklich halt auch so bei jeglicher Einnahme von Weizenprodukten halt dann einfach auch eben Störungen, vor allem im Verdauungstrakt.
Und bei der Weizenunverträglichkeit?
Bei der Weizenunverträglichkeit kann es zum Teil auch sein, dass man wie massiv reagiert, also in Form eben auch von Verdauungsstörungen, Hautproblemen oder auch Schwächungen vom Immunsystem. Und dort macht man vor allem die Erfahrung, wenn man dann zum Teil den Weizen weglässt, und aber zum Beispiel den Dinkel dann nimmt, dass dann zum Teil auch die Symptome abklingen und das hat der Weizenallergiker nicht. Also wenn der Weizenallergiker zum Beispiel Dinkel isst, dann hat er seine Symptome weiterhin. Also der muss wirklich schauen, dass das Eiweiß aus dem Weizen weg ist, aus der Nahrung.
Also wenn man es jetzt einteilen würde, dann könnte man sagen, Weizenallergie ist schlimmer. Ja, Führungszeichen, wieder die Unverträglichkeit.
Eine Art, ja, genau. Also wirklich, also einfach so von der Symptomatik her auch und wird wie auch von der Schulmedizin her natürlich dann auch wie strenger behandelt oder strikter behandelt, was eben dann die Alternativernährung anbelangt.
Eben, eine Alternativernährung ist schon das Stichwort. Das ist sicher etwas, wo man dagegen unternehmen kann. Was ist möglich? Was kann man nehmen?
Also es gibt, die Regel ist auch relativ simpel, so im ersten Moment. Das heisst einfach, man muss den Auslöser meiden, also eben alles, was Weizen drin hat. Und in der Praxis sieht dann das also schon ein bisschen anders aus, weil die Umstellung ist enorm, weil eben Weizen hat sie in verschiedenen Orten. Eben, wir haben gehört, Brot, dann auch Teigwaren, Kuchen, süßes Gebäck, der Zwieback, Omelette, auch das Korn dann gemahlen, zum Beispiel in Form von Gries, von Kleien oder Schrot. Überall dort ist halt der Weizen drin. Oder eben das Weizenbier haben wir jetzt auch gehört, das ist vielleicht nicht ganz so tragisch, aber ich muss es einfach doch auch beachten. Es hat eben oft Weizen drin an Orten, wo man es gar nicht denkt. Und am problematischsten sind eben auch alle Fertigprodukte, die ja heute wirklich halt viel auf den Teller kommen oder auf den Tisch kommen oder in den Haushalt hin. Und dazu gehören halt eben Soßen, Soßenbinder oder auch bestimmte Gewürze.
Ist das deklariert auf dem Produkt, wenn es Weizen drin hat?
Genau. Und das ist eben dann die Herausforderung für Menschen, die den Weizen nicht verträgen oder allergisch sind, die müssen lernen, Zutatenlisten lesen. Wenn sie vor allem Fertigprodukte brauchen und wenn sie eher Frischprodukte brauchen, dann müssen sie einfach lernen, noch auf andere Alternativen umzusteigen.
Jetzt die Situation, die ich am Anfang geschildert habe, der Brunch, der Zopf, der nicht hat gegessen werden von dieser Person, die Brötchen, die er dabei hatte, die sind aus dem Internet bestellt. Das ist relativ teuer. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man kann sagen, man macht es halt auf irgendeine Art und Weise selber wieder, dass man es dann bestellt und für viel Geld dann gleich zu Brot kommt?
Ja, selbstverständlich. Es gibt immer wieder so die Bezugsquellen, wo man eine Art Spezialprodukt oder halt wirklich das Alternativprodukt gerade fertig kann haben. Aber natürlich kann man auch aus anderen Getreidemehlsorten dann das Brot machen. Also Maismehl, Roggenmehl, Buchweizenmehl oder auch Kastanienmehl, die eignet sich auch, zum können dann daraus ein Brot machen oder auch Herdöpfelmehl, in dem Sinne, wo man einfach dann verschiedene Brot kann kreieren, wo eben dann wirklich kein Weizen drin hat. Und gerade jetzt eben die Leute, die zum Beispiel nur so eine Art Weizenunverträglichkeit haben, die arbeiten dann vor allem mit dem Dinkel oder mit dem Urdinkel, wo dann eben auch eben zum Beispiel zu Brot verarbeitet werden.
Und wenn jemand so Symptome hat, wie sie vorher jetzt auch geschildert hat, dann ist es am besten, man geht zum Arzt und lässt sich mal auf das untersuchen.
Genau, es braucht dann so einen Provokationstest, wo man dann wirklich auch schaut, wo ist die Unverträglichkeit genau oder eben wo ist die Allergie genau, welche Komponenten sind da nicht zu vertragen und dementsprechend tut man dann die Paletten auch bestimmen, was geht und was nicht.
Was geht eigentlich für jemanden, der weder eine Allergie hat noch eine Unverträglichkeit, kann man zu viel Weizen nehmen? Also sollte man dort vielleicht auch schauen, dass man in einem Mass das zu sich nimmt?
Nein, also grundsätzlich, oder? Also es ist immer gut, wenn man verschiedene Getreidearten essen. Mhm. Eben dazu gehört auch noch zum Beispiel eben der Mais oder der Reis, Hirse, Gerste. Also ich denke, man sollte nicht nur auf den Weizen hineinfahren, weil jedes Getreide hat dann noch ein bisschen andere Nährstoffe drin. Also von dort her geht es dann vielleicht mehr darum, so ein bisschen die Getreideprodukte in einer bestimmten Menge, die zu der gesunden Ernährung passt, dann zu sich zu nehmen. Und das sollte etwa so ein Viertel auf dem Teller sein oder vielleicht so ein Drittel auf dem Teller Getreideprodukt. Ob es das Weizen ist, Roggen, Hafer, Gerste, Reis oder Mais. Ich würde Ihnen sagen, Vielfalt nutzen, das macht Sinn.
Einmal mehr, auch farbige Teller, eine vielfältige Ernährung gilt auch da. Danke vielmals, Helena Kistler, Ernährungsberaterin. Danke auch Jörg Hilbrunner von Agroscope, der im Studio war, und Pius Eberhard von der Fenaco. Unser Weizentreffpunkt, den kann man noch mal hören, wenn Sie erst jetzt gerade reingeschaltet haben, im Internet ab der 12. drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.